Schönen Tag alle zusammen. Die Bibel hat viel zu sagen, wenn es um Gerechtigkeit geht. Und es gibt verschiedene Arten von Gerechtigkeit, über die die Bibel spricht. Was sind also die richtigen und falschen Arten von Gerechtigkeit? Die Bibel unterscheidet zwischen der Gerechtigkeit des Menschen und der Gerechtigkeit Gottes. Schauen Sie sich die Welt heute an. Schauen Sie sich die Machthaber der verschiedenen Regierungen an. Die allgemeine Einstellung des Nehmens statt des Gebens. Wenn einem Gott die Ehre gegeben wird, dann wird nicht dem wahren Gott die Ehre gegeben. Warum? Die Gerechtigkeit des Menschen beruht auf seiner Selbstbefriedigung, ohne auf Gott zu schauen. Wir sehen dies am Beispiel von Luzifer, der Satan wurde, den Pharisäern, Hiob und vielen anderen, wie sie mit der Selbstgerechtigkeit kämpften und wie der Stolz die Oberhand gewann. Hiob lernte aus seinen Fehlern, aber es war erforderlich, dass Gott selbst ihm dies offenbarte. Schauen wir mal Römer Kapitel 10, Verse 3 bis 5 an. Römer Kapitel 10, und angefangen in Vers 3. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, in 3. Mose 18, Vers 5. Der Mensch, der dies tut, wird dadurch leben. Auch in Sprüche, Kapitel 16, und Vers 2. Sprüche, Kapitel 16, und Vers 2. Einen jeglichen Dünkel seine Wege rein, aber der Herr prüft die Geister. Dann die Ähnlichkeit auch in Sprüche 21 in Vers 2, mehr direkt hier, 21 in Vers 2 in Sprüche. Einen jeglichen dünkt sein Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen. Beachten Sie eine zukünftige Zeit, in der sich ein Führer erheben wird und behaupten wird, Gott zu sein. In Hesekiel 28, Verse 2 bis 10. Hesekiel 28, angefangen Vers 2. Du Menschenkind, sage dem Fürsten zu Tyrus, so spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz überhebt und spricht, ich bin ein Gott, ich sitze auf einem Göttersitz mitten im Meer, während du doch ein Mensch und nicht Gott bist, dennoch überhebt sich dein Herz, als wäre es eines Gottes Herz. Sehe, du hältst dich für klüger als Daniel, dass dir nichts verborgen sei, und habest dir durch deine Klugheit und deinen Verstand Macht erworben, und Schätze von Gold und Silber gesammelt, und habest in deiner großen Weisheit durch deinen Handel deine Macht gemehrt. Nun bist du so stolz geworden, weil du so mächtig bist. Vers 6. Darum, so spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz überhebt, als wäre es eines Gottes Herz, darum sehe, ich will Fremde über dich schicken, die Gewalttätigsten unter den Völkern. Sie sollen ihr Schwert zücken gegen deine schöne Weisheit und sollen deinen Glanz entweihen. Vers 8. Sie sollen dich hinunterstoßen in die Grube, dass du den Tod eines Erschlagenen stirbst mitten im Meer. Vers 9. Was gilt's? Wirst du dann vor deinen Henkern noch sagen, ich bin Gott, während du dich doch nicht Gott bist, sondern ein Mensch und in der Hand deiner Henker? Vers 10. Du sollst den Tod von Unbeschnittenen sterben durch die Hand von Fremden, denn ich habe es geredet, spricht Gott der Herr. die Pharisäer taten, was viele Menschen heute tun und was selbst die Menschen in der Gemeinde Gottes getan haben und vielleicht immer noch tun. Sie gingen in die Kirche, sie bezahlten ihren Zehnten und gaben Opfergaben. Aber das, was ihren Herzen war, verabscheute Gott. Es war alles vorgetäuscht und es war ihnen wichtiger, von Menschen für das Gute, das sie taten, anerkannt zu werden. Schauen wir mal Lukas Kapitel 16, Vers 15 an. Lukas Kapitel 16 und Vers 15. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid's, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Auch in Philipper, Kapitel 2, Verse 3 und 4. Philipper, Kapitel 2, Verse 3 bis 4. Hier sehen wir die Interessen anderer ansehen. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Die Pharisäer achteten nicht auf die Interessen anderer, sondern sie versuchten, Wege zu finden, um Christus zu zerstören, den Finger auf anderen zu richten, ohne ihren eigenen Sünde und ihre Selbstgerechtigkeit zu erkennen. Und Christus macht es sehr deutlich, wie wir zu handeln haben, in Matthäus Kapitel 5 und Vers 20. Matthäus Kapitel 5 und Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Warum denn? Schauen wir ein bisschen früher, Vers 17, Kapitel 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. In Vers 19, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Warum gibt es auf der Welt viele wohlhabende Menschen, die unglücklich sind? Die Antwort können wir in Offenbarung 3 finden. Offenbarung, Kapitel 3, Verse 17 und 18. Offenbarung, Kapitel 3, angefangen Vers 17. Du sprichst: Ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Aber, und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Vers 18. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutet ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Die Welt ist blind. Dies ist nur vorübergehend, wie wir in 1. Johannes 2, Verse 16 und 17 lesen. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt, Vers 17, vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist perfekt. Gott erwartet von uns, dass wir gerecht sind, so wie auch er gerecht ist. Im Psalm 145, Vers 17 steht, dass der Herr in allen seinen Wegen gerecht ist. Sein Weg ist perfekt. Beachten Sie den Kontrast zwischen dem Weg des Menschen und dem Weg Gottes in Jeremia, Kapitel 9 und Vers 23. Jeremia, Kapitel 9 und Vers 23. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Vers 24. Sehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich heimsuchen werde alle, die Beschnittenen mit den Unbeschnittenen. Wir sollten uns nicht schämen für das, was Christus gelehrt hat und immer noch lehrt, sondern wir sollen es auf tiefstem Glauben verkünden. Römer Kapitel 1, Vers 16. Römer Kapitel 1 in Vers und Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Vers 17. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht in Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und nun die folgenden Verse 18 bis 32 erklären Gottes Zorn über die Ungerechtigkeit, über diejenigen, die einmal die Wahrheit verstanden haben und dann in die Welt zurückgegangen sind und vergessen haben, was sie einmal wussten. Die nun glaubten, dass sie Gott und sein Gesetz in ihrem Leben nicht mehr brauchten, und Gott ließ es zu. Es war ihre Wahl. So wie sie Gott aufgaben, gab Gott sie auch auf, und bemerken Sie, was mit denen passiert, die Gott aufgibt. In Vers 28. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Vers 32. Sie wissen, dass nach Gottes rechten Tod verdienen, die solches tun, aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Wir jedoch, die viel mehr treu bleiben, die dabei bleiben, die nicht aufgeben und versuchen, so gut wie möglich ein rechtschaffenes Leben zu führen, die Dinge dieser Welt für etwas viel Größeres aufgeben, folgen dem Beispiel von Paulus in Philipper Kapitel 3, Verse 7 bis 9. Philipper Kapitel 3, angefangen Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Vers 8. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinen Willen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Wenn es um Wut geht, stellt sich die Frage, können wir wütend sein, ohne zu sündigen? Können wir gerechten Zorn haben, so wie Gott auch gerechten Zorn hat? Es gibt sogar Beispiele für rechtschaffene Männer in der Bibel, die wütend wurden und allen Grund dazu hatten, einschließlich Christus selbst. Wir sehen, wie wütend er auf die Pharisäer war, darüber, was sie taten, und auch im Tempel über die Geldwechsler, die dort Geschäfte machten, und er warf die Tische um, wie in Johannes 2, Verse 13 bis 15 beschrieben wird. Der Zorn des Menschen ist eigentlich der Zorn Satans. Beispiele wie etwa Kain, der seinen gerechten Bruder Abel ermordete, auch König Herodes, der so wütend wurde, dass er nach der Geburt Christi alle menschlichen Kinder bis zu 2 Jahren töten ließ und davon ausging, dass er dabei auch Christus töten würde. Die Reaktion, die Christus von Menschen erhielt, die so wütend wurden, als sie nicht mit seiner Lehre einverstanden waren und sogar bereit waren, ihn über den Abhang zu werfen, wie wir in Lukas 4, 28 bis 29 lesen. Diese menschliche Hass ist das Werk des Fleisches, wie wir in Galater 5 lesen. Und es wird uns daran hindern, in das Reich Gottes einzutreten, wenn wir so leben. Beachten Sie jedoch, was wir stattdessen tun sollen in Epheser, Kapitel 4, Vers 31 und 32. Epheser, Kapitel 4, in Vers 31. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt eine dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn Gott das machen kann, dann können wir das auch. Kolosser Kapitel 3, in Vers 8. Kolosser Kapitel 3, in Vers 8. Nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Und selbst wenn wir beten, sollten wir ohne Zorn und Zweifel beten. Das könnten wir in 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 8 lesen. Die gerechte Art von Wut, die wir haben können, ist die, die nicht von Satan kommt. Wir können wütend sein, ohne zu sündigen. Psalm 4, 4. Aber schauen wir mal Epheser Kapitel 4, Vers 26 an, was wir hier weiter lesen können. Epheser Kapitel 4, Vers 26. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Aber hier müssen wir trotzdem vorsichtig sein, denn Satan hat großen Einfluss auf unser Denken, weshalb wir ständig zu Gott um Weisheit und göttliche Gerechtigkeit beten müssen. Was ist mit dem Richten von anderen? Was sagt Christus über das in Matthäus Kapitel 7, Verse 1 bis 6? Matthäus Kapitel 7, in Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Vers 2. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Vers 3. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und sehe, ein Balken ist in deinem Auge. Vers 5. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. In Vers 6. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sich nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie der Mensch urteilt und wie Gott es tut. In vielen Fällen ist es einfacher, unsere Angelegenheiten in Gottes Hände zu legen und ihm zu erlauben, unsere Kämpfe zu führen. Römer Kapitel 2, Vers 1. Römer Kapitel 2, Vers 1, werden bis Vers 16 lesen. Für diese Beispiele hier. Römer Kapitel 2, Vers 1. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Vers 2. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil zu Recht über die ergeht, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber, Vers 5, mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen, häust dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben, Zorn und Grimm, aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit, Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die das Böse tun, zuerst denen der Juden und auch der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die das Gute tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Vers 11. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen, und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Vers 13. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, Vers 15, dass des Gesetzes Werk in ihr Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen bezeugt es ihnen, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richtet, wie es mein Evangelium bezeugt. Dies ist genau der Grund, weshalb wir nicht als Geschworene dienen sollen. Wer sind wir, um jemand anderen zu verurteilen? Jeder wird am Tage des Gerichts Rechenschaft darüber ablegen, was er in seinem Leben getan hat, vor Gott und nicht vor den Menschen. Aber genau wie in Bezug auf das Thema Wut, können wir gerecht teilen, urteilen. Sollten aber sicherstellen, dass wir keine Heuchler sind. Wir müssen praktizieren, was wir predigen. Wenn wir damit Schwierigkeiten haben, ist es besser, überhaupt nichts zu sagen. Das ist auch schwer, gar nichts zu sagen, ne? Aber gibt es so etwas wie gerechtes Töten? Oder gerechten Krieg? Das sechste Gebot sollte deutlich sein. Das lautet, du sollst nicht töten. Dies wird als offensichtliche Anordnung erachtet. Und wenn man gefragt wird, ob Mord falsch ist, sollte die Antwort eindeutig Ja sein. Aber viele werden das Thema mit Ja beantworten, aber es gibt für sie auch Ausnahmen. Doch wenn es um das Töten durch Menschen geht, gibt es bei Gott keine Ausnahmen. Töten ist falsch, egal wie man es betrachtet, egal wie jemand versucht, es zu rechtfertigen, egal was der Grund ist oder wie es gesehen wird. Die Welt ist verwirrt darüber, was Mord eigentlich bedeutet. Und es werden verschiedene Gesetze erlassen, wenn es um die Schwere eines Mordes geht. Hier auf der Erde gibt es immer noch Gesetze, die als schwerwiegende gelten als andere. Laut dem Menschen gilt das Mordgesetz immer noch als das schwerwiegendste der 10 Gebote, mit strenger Bestrafung. Aber was wird als Mord erachtet? 2. Mose Kapitel 20, Vers 13 besagt eindeutig, dass wir nicht morden sollen, was auch bedeutet, dass wir nicht in den Krieg ziehen sollen, weil im Krieg getötet wird. Christus machte auch in Matthäus 26, Vers 52 klar, dass alle, die das Schwert oder die Waffe nehmen, dadurch sterben werden. Und jeder, der tötet, wird getötet werden in Offenbarung 13, Vers 10. Aber schauen wir mal Jakobus Kapitel 4, Verse 1 bis 4 an, was die Bibel über das sagt, woher Kriege stammen. Jakobus Kapitel 4, angefangen Vers 1. Woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Kommt es nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt's nicht, weil ihr in übler Absicht bittet. Nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Vers 4. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Jetzt werden sich viele Menschen damit verteidigen und sagen, dass es in Ordnung ist, im Krieg zu kämpfen, da dies im Alten Testament gelehrt wird. Und was sie jedoch nicht erkennen, ist, dass Gott niemals beabsichtigt hat, dass dies geschieht und dass er für ihn eine Sünde war. Israel entschied, sich zu kämpfen, weil es ihnen an Glauben mangelte, dass Gott ihnen helfen würde, doch Gott machte in 2. Mose 14, Vers 14 deutlich, dass er dies für sie tun wollte. Das sagt auch: Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Mensch traf jedoch seine eigenen Wahl und infolgedessen wurde er bestraft. Gott bestrafte David mit Kriegen wegen all der Sünden, die er begangen hatte. Solange wir auf dieser Erde leben, wird es Kriege geben und es wird nicht aufhören, bis Christus zurückkommt. Matthäus Kapitel 24, Vers 6. Matthäus Kapitel 24, Vers 6. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Vers 21. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Vers 22. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Da Gott uns geboten hat, nicht zu töten, dürfen wir sein Gesetz nicht verletzen, indem wir jemanden töten. Deshalb können wir weder im Krieg töten, noch dem Militär beitreten und eine Waffe tragen, um zu lernen, wie man andere töten kann. Das geht auch nicht. Eine andere Form des Tötens, die nicht so offensichtlich ist wie beispielsweise der Krieg, ist die Abtreibung. Der Grund dafür ist, auf die eine oder andere Weise, dass diese Art von Handlung den Abbruch oder das Ende des Lebens eines Menschen verursacht. Ein Mensch sollte nicht darüber entscheiden, ob der viertes Leben wird oder nicht, sondern es liegt an Gott, dies zu entscheiden, da er derjenige ist, der uns das Leben gegeben hat und er auch derjenige ist, der es wieder nimmt. Wir haben auf unserer Webseite reichlich Literatur veröffentlicht, die spezifisch auf dieses Thema eingeht und erklärt, warum Abtreibung falsch ist. Nur Gott kann mit denjenigen umgehen, die ihm nicht gehorchen, die die Entscheidung getroffen haben, seine gerechte und vollkommene Lebensweise abzulehnen. Diejenigen, die Gottes Gesetze hassen und nichts damit zu tun haben wollen, sich weigern, ihr sündiges Verhalten zu bereuen. Und deshalb wird Gott ihr Leben beenden. Beachten Sie die Warnungen für diejenigen, die einmal die Wahrheit kannten. 2. Petrus Kapitel 2, Vers 9 und 10. 2. Petrus Kapitel 2, angefangen, Vers 9. Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben in unreine Begierde und die Macht des Herrn verachten. Frech und eigensinnig schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern. Vers 12. Aber sie sind wie unvernünftige Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und getötet werden. Sie lästern, wovon sie nichts verstehen. Und wie jene werden sie getötet werden und als ungerechte Lohn des Unrechts empfangen. Sie halten es für eine Lust, am hellen Tag zu schlemmen. Sie sind Schandflecken, schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch prasen. Vers 14. Sie haben nur Augen für die Ehebrecherin, sind unaufhörlich bereit zu sünden, locken leichtfertige Seelen an. Ihr Herz ist getrieben von Habsucht. Kinder des Fluchs. Vers 15. Sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Vers 17. Sie sind Brunnen ohne Wasser und Wolken, vom Wirbelwind umhergetrieben. Ihr Los ist die dunkelste Finsternis. Vers 20. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind, dem Schmutz der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist's mit ihnen am Ende ärger geworden als am Anfang. Vers 21. Denn es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Ich will noch ein Beispiel, schauen wir mal 2. Thessaloniker, Kapitel 1, Verse 6 bis 9 an. 2. Thessaloniker, Kapitel 1, und angefangen in Vers 6. Denn es ist gerecht bei Gott, dass er denen vergilt mit Bedrängnis, die euch bedrängen, euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe gibt zusammen mit uns, wenn der Herr Jesus offenbart wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen. Dann wird Gott Vergeltung üben an denen, die ihn nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Vers 9. Die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Dies wird eine gerechte Strafe von Gott sein, die nur er verhängen kann, der ohne Sünde ist. Er gibt jedem Menschen die gleiche Chance, ein perfektes und rechtschaffenes Leben zu führen. Das sind drei Dinge, die Gott von uns erwartet. Die erste ist geduldiges Leiden um der Gerechtigkeit willen. Geduldiges Leiden um der Gerechtigkeit willen. Dies ist etwas, was wir alle durchmachen, besonders innerhalb der Kirche. Es wird von uns erwartet, dass wir um der Gerechtigkeit willen leiden. Wenn wir erkennen, was das korrekte und richtige Verständnis ist, warum Gott uns zur Wahrheit berufen hat, um seine Lebensweise zu befolgen, dann ist es keine Überraschung, wenn wir durch Prüfungen leiden müssen. Wir wissen aber auch, dass Gott immer da ist, um uns zu helfen, diese Prüfungen zu überwinden, da er möchte, dass wir daran glauben, dass er für uns sorgen wird, dass er unsere Kämpfe führen wird. Im Glauben zu beten ist sehr wichtig. Er möchte auch sehen, wie geduldig wir sind, während wir darauf warten, dass Dinge eintreffen. Diese Art von Geduld erfordert langes Leiden, da beide Hand in Hand gehen. Das Leiden, das Christus erduldete, als er als Mensch, wie Sie und ich auf dieser Erde war, war auch notwendig, um eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen, uns vor dem Tod zu retten, das Evangelium zu predigen und sich für die ganze Menschheit zu opfern, damit wir leben können und Vergebung unserer Sünden erhalten. Wollte er diesen schrecklichen Tod erleben? Er betete dreimal, dass der Kelch von ihm genommen würde, weil er diese Tortur nicht durchmachen wollte, aber er wusste auch, dass es Gottes Wille war, da er dies um unseretwillen tun musste, in Matthäus Kapitel 26, angefangen Vers 39. Matthäus Kapitel 26, Vers 39. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe diese Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Vers 40. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Vers 42. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Vers 44. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Haben wir eine solche Prüfung erlebt? Können wir das durchleben, was er durchgemacht hat, wenn wir uns jemals in einer solchen Situation befinden? Wir sollen auch langmütig leiden, wie Gott es von uns verlangt in 4. Mose, Kapitel 14, Vers 18. 4. Mose, Kapitel 14, und Vers 18. Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung. Aber er lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Im Psalm 86, Vers 15 wird erklärt, dass wir volle Mitgefühl, langmütigem Leiden und reich an Barmherzigkeit und Wahrheit sein müssen. Es gibt viele in der Bibel, die lange Leiden ertragen hatten. Und Gott war mit ihnen. Gott gab vielen Menschen die Möglichkeit, seinen Lebensweg zu gehen, hatte weiterhin Erbarmen mit ihnen in der Hoffnung, dass sie ihre Fehler erkennen und von ihren törichten Wegen umkehren würden. Aber aufgrund ständigem Ungehorsam und völliger Missachtung der Wahrheit gab es einen Punkt, an dem Gottes Geduld ein Ende hatte, in 1. Mose Kapitel 6, angefangen Vers 5. 1. Mose Kapitel 6, Verse 5 bis 12. Angefangen Vers 5, 1. Mose Kapitel 6. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewurm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Vers 8. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Vers 10. Und Noah zeugte drei Söhne, Shem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und voller Frevel. Da sah Vers 12 Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Kapitel 7, Vers 1, lesen wir weiter. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Gott sah, dass Noah gerecht war, selbst während der Zeit, in der er die Arche baute, obwohl er damit hätte aufhören können. Und Gott offenbarte erneut seine Barmherzigkeit und seine Geduld, als er mit Abraham über Sodom und Gomorra sprach. Abraham bat Gott sechsmal, Sodom nicht zu zerstören, 1. Mose 18. Und sechsmal stimmte Gott zu, die Stadt von seiner Rache zu befreien, selbst wenn nur 10 rechenschaffene Menschen darin gefunden wurden. Gottes Geduld endete in diesen beiden Beispielen. Und es wird in der Zukunft wieder passieren, gegenüber den Untreuen, wenn Christus wiederkommt. Beachten Sie, was notwendig ist, beschrieben in Lukas Kapitel 13, Verse 1 bis 9. Es waren aber zu der Zeit einige da, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Vers 4. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Vers 6. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Er hatte einen Feigenbaum. Der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Sehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Vers 8. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herumgrabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn ab. Nummer 2. Leiden um der Gerechtigkeit willen. Ist jetzt das zweite Ding, die Gott von uns erwartet. Nummer 2. Leiden um der Gerechtigkeit willen. Schauen wir mal 1. Petrus an. 1. Petrus 3, Verse 13 bis 17. 1. Petrus 3, angefangen in Vers 13. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Vers 14. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht von ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zustanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schämen. Vers 17. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um gute Taten willen leidet, als um böse Taten willen. Und weiter in Kapitel 2, in Vers 20 und 21. Kapitel 2, in Vers 20. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr für Missetaten Schläge erduldet? Aber wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Wir sollen dies als Segen annehmen, wie es in Matthäus Kapitel 5, Vers 10 bis 12 heißt. Und dies ist Leiden für die richtige Art von Gerechtigkeit. Matthäus Kapitel 5, Vers 10. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Vers 11. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Wenn uns von anderen schlimme Dinge zugefügt werden, vergeben wir dann auch schnell? Das ist manchmal schwierig. Können wir wütend auf jemanden sein, der uns Unrecht getan hat, der über uns gelogen hat, der Versuch hat, uns auf jede mögliche Art und Weise zu zerstören, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, den Gott zulässt. Genau wie das, was mit Hiob passiert ist. Genau wie das, was Christus passiert ist, als Satan viele Male versuchte, ihn zu versuchen. Können wir diesen gerechten Zorn haben? Wie wir in der Bibel lesen, war Gott unzählige Male wütend. Aber sein Zorn ist ein vollkommener, gerechter Zorn. Anders verhält es sich mit wahren Christen, die heutzutage die Gelegenheit zur Erlösung erhalten haben und sich davon entfernt haben. Der Zorn Gottes wird für sie ewige Konsequenzen haben. In unserer englischen Version der Fragen und Antworten zu Psalm 7, Vers 11, sagen wir Folgendes. Gott ist auch wütend auf diejenigen, die sich weigern, auf seinen Ruf nach Erlösung zu antworten. Im Gleichnis vom großen Abendmahl in Lukas 14 wird Gott als ein Mann oder Meister dargestellt, der ein großes Abendmahl gab und viele Menschen einlud. Aber sie alle begannen sich zu entschuldigen und weigerten sich, am Abendmahl teilzunehmen. In Vers 21 lesen wir, dass der Hausherr wütend auf diese Menschen wurde. Wir werden kein endgültiges Urteil über die Menschen abgeben, die sich vom großen Abendmahl entschuldigt haben. Dies liegt allein bei Gott, aber die gravierende Warnung darf nicht übersehen werden, denn Gott sagt in Vers 24, keine der Männer, die eingeladen waren, werden mein Abendmahl schmecken. Weiter, da sagen wir, Gottes gerechte Empörung richtet sich gegen die rebellischen Menschen, die sie weigern, Gott zu gehorchen und ihre bösen und gottlosen Taten zu bereuen. Diese Welt wird bald erwachen und erkennen, dass Gott sehr wütend sein kann. Und es ist eine furchtsame Sache, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das können wir weiter in Hebräer 10, 31 lesen. Wir sagen weiter, diejenigen, die sich dauerhaft und auf rebellische Weise weigern, sich Gott zu unterwerfen, obwohl sie es besser wissen, werden den teuren Preis zahlen. In Hebräer 10, 26 bis 27 heißt es, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Letzter Punkt, 3. Zuerst nach Gottes Gerechtigkeit streben. Zuerst nach Gottes Gerechtigkeit streben. Haben wir Wünsche im Leben? Gibt es Dinge, die wir uns wünschen, von denen wir träumen, um uns glücklich, gesund, sicher und geborgen zu fühlen? Glauben Sie nicht, dass Gott uns diese Dinge zur Verfügung stellen kann? Wir sollten dankbar für die Dinge sein, die er uns gegeben hat, auf unterschiedliche Weise für jeden von uns. Wir durchleben nicht alle genau die gleichen Prüfungen. So wie Gott jeden von uns aus dieser Welt zu einem bestimmten Zweck berufen hat, basierend auf unseren individuellen Talenten. Es ist nichts Falsches daran, für etwas zu beten, was wir uns wünschen, wenn dies Gottes Wille für uns ist und er selbst beschließen wird, ob er unsere Wünsche erfüllt oder nicht. Im Gegenzug aber erwartet er etwas von uns, um unsere Wünsche zu erfüllen. Wir müssen zuerst unsere Prioritäten in Ordnung bringen, was das Wichtigste ist. So lesen wir in Matthäus Kapitel 6, Vers 33 und 34. Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Vers 34. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das seine Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und letztendlich Lukas Kapitel 12, Vers 31 und 32. Lukas Kapitel 12, Vers 31. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch dies zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Diese drei Punkte sind sehr wichtig in unserem Leben, wie wir Gerechtigkeit leben sollen. Dies sollte im Vordergrund unserer Gedanken und unseres Lebens stehen und ein Versprechen Gottes an uns darstellen. Der größte Schatz, den wir uns jemals vorstellen können, wenn wir weiterhin gerecht leben.